Kulala Astra. Kulala Astra Astra. Kulala Astra. Kulala Astra Astra. Kulala Astra. Kulala Astra Astra.
Ladies and Gentlemen, Boys and Girls and everyone in between, wir haben Folge 205 am 7.3.2024. Wir befinden uns in der Hebebühne im Studio von meinem Menschen, der mir gegenüber sitzt. Wie hört sich das denn an? Alle fragen sich jetzt, wo ist eigentlich Daniel Hötmann? Und ich kann nur sagen, Daniel Hötmann ist ins Krankenhaus gekommen, weil er sich an einer Doofdose verstuckt hat. Ich weiß auch nicht, was ich machen soll. Hektik. Ich habe einen wundervollen Gast da vorne und das ist Stefan Wilhelm Schulten.
Klaus Wilhelm? Ja, natürlich.
Klaus Wilhelm.
Stefan Klaus Wilhelm.
Hast du den Namen durch deinen Opa bekommen oder?
Von meinem Vater und von meinem Opa.
Das heißt
also Vater Klaus, Opa Wilhelm.
Das heißt,
kannst mich Willi nennen.
du hast doch auch einen kleinen Jungen. Hat er jetzt auch einen Stefan oder einen Klaus oder einen Wilhelm bekommen?
Die Tradition habe ich nicht fortgeführt. Der heißt Keke mit Zweitnamen, also Maleo Keke. Wollte einen Namen, der tatsächlich auch für Mann als auch Frau passen könnte. Und Keke anscheinend, also ich hätte jetzt das, weil ich kenne nur Keke Rosberg, ich weiß nicht, den weltbekannten Formel-1-Fahrer. Ich fand Keke ganz gut, deswegen heißt er Maleo Keke.
Hallo.
Hallo, schön, dass ich mal da sein darf.
Du bist quasi gesehen eingesprungen.
Ja,
für Daniel.
Und ich bin ganz traurig, dass er nicht da ist, weil ich kenne Daniel eigentlich schon ich glaube 20 Jahre.
Du kennst Daniel schon länger als ich, weil du kommst ja eigentlich auch, du kommst nicht aus Lingen?
Doch, du kommst
aus Lingen.
Ja, ich komme auch aus Lingen, gebürtiger Lingener. Ich weiß gar nicht, ob Daniel gebürtiger Lingener ist, aber auf jeden Fall kennen wir uns.
Er sagt es immer wieder und wenn er Geschichten von zu Hause erzählt.
Von mir immer, ne?
Ich denke halt auch immer, dass Daniel aus Lingen kommt. Aber der kommt aus so einem, weiß ich nicht, Oberkitzbühel, Damenhäuser, whatever. Ich kann es mir nicht merken. Deshalb sage ich auch immer, Daniel kommt doch aus Lingen.
Ja, ja. Also alles, was im Umkreis ist, ist Lingen. So, das ist egal, ob du ringsrum irgendwo wegkommst, das ist völlig egal. Das ist alles immer Lingen. Dann weißt du immer, und wenn jemand nicht Bescheid weiß, dann ist es Nähe von Meppen. Und dann spätestens von Fettes Brot, kennt dann von Hamburg bis Meppen, dann irgendwo da, okay. Dann sag, zur allergrößten Not sagst du fast Holland.
Wo habt ihr euch denn da kennengelernt? Auf dem Spielplatz?
Später dann auch nochmal bestimmt, aber nee, eigentlich über die Musik. Kiste, weil ich habe mit 15 angefangen Musik zu machen und hatte dann immer 2-3 Bands so parallel und Daniel hat bei dem Lingener Abi-Festival, hat er zu der Zeit das Booking gemacht, der hat das ganz, ganz viele Jahre gemacht und da ist man sich dann immer wieder über den Weg gelaufen und der Lingener Schlachthof ist ja zum Beispiel auch eine Instanz gewesen damals. Da haben ja unfassbar viele große Bands gespielt. Die hatten mit Stefan Epping, wie er damals noch hieß, ein unfassbares Booking gehabt. Und da war Daniel auch oft mit am Start und so. Wir sind uns ständig über den Weg gelaufen. Einfach immer wieder die Musik, Festival, Live-Kiste und sowas.
Damals, vor 20 damals, Jahren.
Genau.
Ist das schon so lange her?
So 20. Und dann, aber ich glaube, so als ich dann 18, 19 war, da habe ich dann viel gespielt. Also so 18 Jahre oder sowas.
Und warum bist du nach Hamburg gegangen?
Oh, das ist eine fast traurige Geschichte.
Aber auch nur fast.
um erstmal positiv reinzusteigen, meinst du? Keine Ahnung. Also ohne jetzt ganz krass persönlich Deep Talk zu werden. Ich habe in Groningen studiert, habe es nicht fertig studiert. Ich habe da Kommunikatie studiert auf Holländisch und so weiter.
Was heißt Kommunikatie?
In Holland haben die quasi mit Kommunikatie, dem Studiengang, haben die das, was es in Deutschland unter Kommunikationsdesign, Kommunikationsmanagement und so weiter und so fort in verschiedene Studiengänge aufgeteilt haben, haben die da sozusagen in eins gepackt und meine damalige Freundin hat auch da studiert in Groningen und deswegen bin ich dann da auch hingezogen und habe dann da studiert. Und ja, da gab es dann einen tragischen Fall ihrer Familie aus und so. Und ich konnte die Stadt nicht mehr sehen. So, und hatte dann aber schon gute Kumpels hier in Hamburg. Und einer davon hat mir dann eine Wohnung angeboten, direkt an der Alster. Konnte ich dann schön mit Alsterblick erstmal da wohnen. Genau, anderer Kumpel von mir, Philipp Brinker, ganz liebe Grüße, gerne an den raus, der immer noch, der hat damals bei Scorpio gearbeitet. Und der sagte, dann komm doch erstmal rüber, mach ein Praktikum bei FKP Scorpio. Und dann habe ich das gemacht und bin tatsächlich dann komplett hier geblieben, weil sich dann ganz viel ergeben hat.
Sagen wir mal so. Ich wusste gar nicht, dass du studiert hast.
Das
wirkt nicht so. Ich wusste noch nicht mal, dass du Abi hast.
Ja, Fachabi. Deswegen konnte ich da nur an die Fachhochschule. Das ist auch geil. Ich habe nämlich eine Gymnasiumsempfehlung bekommen nach der Orientierungsstufe, wie es, ich weiß gar nicht, ob es das heute noch gibt, aber auf jeden Fall habe ich dann zu meinen Eltern gesagt, ich würde lieber einen guten Realschulabschluss machen als ein schlechtes Abi. Und meine Eltern so, ja gut, dann mach halt Realschule so. Gut, super Entscheidung von denen. deswegen Realschule und dann habe ich irgendwie in so eine berufsbildende Schule weitergemacht, damit ich dann quasi mein Fachabitur gleichzeitig hatte und bin dann studieren gegangen an der Fachhochschule.
Und was hast du bei FKP gemacht?
Ah, da saß ich in der Presse-Marketing-Abteilung und habe diese Flyer geschrieben und habe dann, was man halt als Prakti so macht, also...
Und warum kamst du denn nicht hier auf die Idee, dein Studiengang weiterzuführen?
Also ganz ehrlich, weil zu dem Zeitpunkt haben sich so ein paar Sachen ergeben. Ich habe über Dennis Hasenkopf, der auch bei Scorpio...
Alter, hier ist ein Name-Dropping.
Ja, ich sage es jetzt einfach.
Nee, ist ja okay.
Also einer von denen, der da eine Ausbildung gemacht hat, kam nämlich dann zu mir ins Büro und meinte, ey, ich habe eine Band und... wir haben bei so einem Bandcontest Hamburg Rockt, hieß es damals noch, irgendwie haben wir uns beworben und wir machen da mit und unser Schlagzeuger ist irgendwie für ein Jahr raus in Brasilien, macht da irgendwie was weiß ich. Und ich habe gehört, du spielst Schlagzeug so, kannst du irgendwie einspringen? Ich so, zu dem Zeitpunkt noch ganz viel gependelt, weil ich die Bands, die ich noch in Lingen hatte, dann immer am Wochenende noch zurückgefahren und so. Ja, mal gucken. So, dann habe ich halt die Leute, die bei Dennis mit in der Band waren, habe ich dann kennengelernt und da war dann... halt Max und Stucky hießen die beiden dabei und der eine war dann gefühlt mein Sänger, den ich schon immer gesucht hatte so und der andere war der Gitarrist, nach dem ich immer gesucht hatte und weil ich halt sowieso nicht irgendwo im Büro landen wollte, sondern wie so viele das dann so ein bisschen gemacht habe, um was zu machen, um was zu haben so, weil man auch gar nicht weiß, wo man hin soll so, habe ich dann halt gedacht, so gut, dann ziehst es jetzt mit den Jungs so ein bisschen durch. Wir haben den Contest gewonnen, hatten dann noch gleich einen Plattenvertrag und so weiter und so fort. Und dann war so, okay, ich zieh das jetzt mit der Mucke hier erstmal durch.
Damals hieß in noch Maleus.
Maleus hieß das Projekt und es hat sich dann umbenannt in Brett, falls das irgendwem was sagt.
Und dann sind wir und jetzt so einige sagen, ach so, ach nee. Der Stefan.
Und abgeschaltet.
Nee, so habe ich euch ja auch kennengelernt. Ich habe dich ja auch gar nicht kennengelernt unter dem Deckmantel Maleus, sondern einfach nur unter Brett. Ich durfte euch sehen, 5 Songs im damaligen Cocoon und habe einfach gedacht, was ist denn das für eine geile Band?
Viel zu laut.
Viel zu laut und viel zu wütend. Wie gut ist das denn?
Ja, voll, also der jugendliche Leichtsinn, so ein bisschen umgesetzt in viel zu kleinen Clubs, so, wenn du es so beschreiben willst. Also,
das war 2016.
Ja, das
kommt ist jetzt schon hin, 8 Jahre her.
Ja. Dann sind wir dann zu Franz Plaza gekommen, haben da die Platten gemacht und so. Und
ne, wenn Leute da draußen nicht wissen, wer Franz Plaza ist, der war auch jetzt in einer jüngeren Variante in der aktuellen Echt-Doku zu sehen.
Ah ja, stimmt.
Da hast du den ganz jungen Franz Plaza gesehen. Den habe ich nicht mehr wiedererkannt. Da habe ich gedacht, so alter Schwede.
Eine alte Produzentenlegende, wie man so schön sagt.
Auch in einem alten Produzentenlegendenhaus. Die Home-Studios sind ja wirklich, wie sagt man immer so schön, da fliegt die Magie der Vergangenheit durch.
Ja. Also ganz uneigennützig hängen da dann auch Zeitungsartikel von ihm rum und so. wir haben ganz, ganz, ganz viel von dem gelernt. Großartiger Typ, eine eigene Marke und das war eine wilde, wilde Zeit, wo ganz viel passiert ist auf jeden Fall.
Ihr habt da 2 Piece und eine Platte aufgenommen, oder?
Drei EPs, also wir haben das so ein bisschen komisch, also wir haben 2 EPs gemacht und dann unser erstes Debütalbum und dann hat so ein bisschen die Band schon angefangen so zu bröckeln und das Songwriting wurde ein bisschen schwerer und dann ist es auf eine weitere EP noch hinausgelaufen.
Ey, du jagst ja auch so durch die Themen.
Dann, ja, wenn du mich fragst.
Ja, Entschuldigung, ich hätte auch gesagt, stopp! Und ich habe einfach, gesagt, was ich immer noch total fantastisch finde und was ich auch immer wieder gerne höre, ist halt so die erste EP von euch, die schwarze EP.
Ja.
Die ist so rough und so roh und da habe ich gedacht, so geil, was ist denn das?
Ja.
Wo kommt denn dieser Vibe her? Und es war auch so egal, ob es mit deutschem Gesang ist und auch nicht mit englischem Gesang, sondern das war einfach, das war in der Zeit etwas komplett Neues.
Findest du?
Ja.
Ja, das ist schön, dass du das sagst. Also wir tatsächlich haben
Weiße zum
Englisch
Beispiel,
angefangen, das Ganze zu machen.
Ehrlich?
Ja.
Habt ihr ja bei Maleus damals auch auf Englisch gesungen?
Maleus war Kauderwelsch-Englisch, so. Das war ganz lustig. Jeder konnte die Texte, obwohl sie irgendwie auch rein grammatikalisch keinen Sinn ergeben haben, aber es war allen egal. Und Franz hat dann gesagt, lass das mal. So, es gibt 1000 Bands, die das auf Englisch viel besser können.
Franz hat euch damals gesagt, mach mal auf Deutsch.
Ja, ja. Und damit hat er auch nicht Unrecht. Ich meine, wenn du irgendwie gut an deinen Instrumenten bist und irgendwie so aus dieser Led Zeppelin-esken, was es auch immer dann irgendwie ist, so Kultur kommst und das dann mit englischen Texten, die nicht wirklich gut sind, so machst, dann hat er einfach recht, dass es in Amerika und Großbritannien und Australien oder whatever, name it, da gibt's einfach Bands, die machen das viel besser. So, und dann hast du vielleicht ein Alleinstellungsmerkmal, wenn du das aber auf Deutsch machst, in Deutschland. Und das haben wir dann probiert so.
Aber war das für dich nicht, also ich weiß noch, als ich das mit meinen Jungs in Oatville angefangen habe, und ich gesagt habe, Leute, mein Englisch, ich bin kein Native Speaker und jeder lacht mich aus, der halt wirklich Englisch verstehen kann. Ich mache das jetzt auf Deutsch. Da habe ich schon echt Gegenwehr gehabt.
Ja, ja, ich war auch komplett dagegen.
Ja?
Also ich habe das gar nicht gefühlt. Ich fand das ganz, ganz schlimm. Weil ich auch privat halt eigentlich zu dem Zeitpunkt zumindest kaum deutsche Musik gehört habe. Also es sei denn jetzt irgendwas Hip-Hop-eskes oder sowas, aber nee, das war, weiß ich nicht. Also da gab es vielleicht dann so ein bisschen Tomte-Krams oder sowas, wo ich mal ein Auge zugedrückt habe und gesagt habe, okay, das ist auch wirklich lyrisch gut und das verstehe ich tatsächlich, aber ich habe nie gefühlt, dass das irgendwie zu unserer Musik passt. Und das war auch die ersten Male, das zu hören, war das super strange. Aber weiß ich nicht, es hat sich dann irgendwann normaler angefühlt und irgendwann hat man so verstanden, okay, die Kombination ist tatsächlich zu dem Zeitpunkt, also jetzt mal so 2016, 17 gedacht so, es ist halt wirklich zu dem Zeitpunkt nicht so häufig passiert. Also was jetzt ja wirklich seit, sagen wir mal 2019, 20, 21 oder sowas sich so entwickelt hat, dass die gesamte deutsche Musiklandschaft eigentlich auf Deutsch singt, das war zu dem Zeitpunkt noch nicht komplett so. Da gab es vielleicht im Pop-Bereich schon Künstler, aber das hat sich dann irgendwann auch so ein bisschen fresh angefühlt für einen selber und dann war es okay.
Also jetzt ist es komplett okay, auf Deutsch zu singen.
Ja, jetzt also, ist es normal. Jetzt wünsche ich mir fast manchmal wieder, dass jemand Englisch singt, so, weil es einfach.
Wenn jemand kommt und sagt, ich möchte gerne meine Songs aufnehmen, sind die auf Deutsch oder auf Englisch?
Naja, die Frage stell ich dann nicht. Also, ne, aber ich würde es als willkommene Abwechslung gerne mal wieder hören. Eine gute deutsche Band mit englischen Texten. Da gibt's nicht so viele.
Ich versuche gerade so ein bisschen den Bogen zu spannen zu der Arbeit, die du vor 8 Jahren hier begonnen hast im Studio, in den Home-Studios, mit einem Produzenten, mit deiner Band, zu dem Punkt, dass wir hier in deinem Studio auf einmal sitzen und du dich eigentlich selber Produzent schimpfen musst. Also wenn ich von dir spreche, dann sage ich halt auch, ich sehe dich als Produzenten und ich sehe dich, natürlich sehe ich dich auch als Musiker und du spielst halt auch bei mir Drums und du machst auch bei Castillo, machst du gerade Drums, aber irgendwie habe ich gerade mehr das Bedürfnis, dich als Produzenten zu sehen.
Mhm.
Und da möchte ich gerne irgendwie den Weg halt hinspannen. Wie kommt das, dass wir jetzt hier bei dir sitzen? Wann hat das angefangen?
Ja, ja.
Dass du dich so reingenördet hast.
Also eigentlich tatsächlich gleich schon mit 15. So, also das Glück eines Schlagzeugers ist ja ganz häufig, dass der Proberaum im Keller der Eltern ist. Also, dass du einfach nur runtergehen musst und du hast dein Instrument da und kannst spielen und machen, was du tun und machen, was du willst, so. Aber wir hatten damals dann schon irgendwie einen Rechner da stehen mit so einem alten Mackie 16-Kanal-Pult und so. Und naja, auf jeden Fall war immer die Leidenschaft so ein bisschen am Knöpfe drehen da und so ein bisschen so dieses, weiß ich nicht, so eine Vision von etwas haben, wie etwas klingen kann und die Message und so ein Vibe rüberbringen durch, wie es klingt. So. Und hab das dann aber eine ganze Zeit lang aus den Augen verloren, weil ich einfach selber Musiker war und das dann irgendwie auch viel zu viel Zeit eingenommen hat und so. Hab Dann aber so zum Schluss der Brettzeit hier im das war ja jetzt, wo wir hier sitzen, in dem Studio hier, was wir jetzt Studio nennen können, war vorher halt der Brettproberaum. Und wie es halt irgendwann anfängt, ne? Die Technologie wurde ja dann irgendwann noch ein bisschen besser, dass du einfach einen Laptop dir irgendwo hinstellen kannst mit irgendeinem Interface und schon mal mit ein paar Kanälen oder irgendeinem Pult dann einfach ein paar Demos machen kannst. Das heißt, da habe ich dann auch ein bisschen angefangen, da ein bisschen Demos zu machen und ein bisschen Pre-Production für irgendwelche Brettsachen zu machen. Und ja, und dann führte eins zum anderen. Brett war dann irgendwann vorbei und dann war so, was machst du denn jetzt? Das heißt, so ein bisschen ist es auch aus der Angst entstanden, was wird jetzt aus mir so und was kann ich eigentlich so? Weil alles, was ich in meinem Leben immer gemacht habe, was Musik angeht, habe ich mir selbst beigebracht und immer irgendwie so autodidaktisch so nur so in die Richtung geguckt, was interessiert mich jetzt, wie kriege ich das irgendwie umgesetzt, wie machen das andere und so. Und habe mich dann angefangen, da komplett rein zu nerden. Habe dann mit Max, der ja der Sänger von Brettrampen damals war und jetzt der Sänger von Castillo in dem Projekt, was wir jetzt ja zusammen machen, der hier auch mit in dem Proberaum logischerweise dann auch war. Das heißt, mit dem habe ich zu zweit dieses Castillo-Ding zu dem Zeitpunkt dann angefangen. Und dann war so, okay, jetzt sind wir erstmal auf uns alleine gestellt, also schaffe ich mir das besser mal drauf, wie man Sachen produziert, wie man macht, dass es toll klingt, so. Und habe dann wirklich die Corona-Zeit, die kam dann wirklich für mich eigentlich komplett gelegen, dass ich dann wirklich Zeit hatte, auch komplett mich da ja reinzusuchten und von morgens bis abends mir viel zu viele YouTube-Videos anzugucken, dass du eigentlich gar nicht mehr weißt, wie es geht, weil jeder was anderes sagt. Ja, und dann entwickelst du irgendwo so deinen Weg, wie du das hinkriegst, was du erreichen willst. Und wenn du es da nicht ganz verkehrt machst, merken vielleicht verschiedene Leute, dass das irgendwie ganz cool ist, was der da macht. Und jetzt bewege ich mich auf so einem Weg gerade, wo ich Feedback bekomme und Leute sagen, können wir mal was zusammen machen? So, und fühlt sich gerade ganz schön an. Und deswegen sitzen wir jetzt hier und deswegen habe ich die Chance, auch mit dir was zu machen, weil auch du und mit einer der größten Fürsprecher quasi für das, was ich hier mache, der du ja bist, bin ich mega dankbar, dass wir hier so viel Krams machen können, weißt du?
Wenn wir auf einer Langstreckenbahn, auf einmal so einer Laufbahn wären, wo befindest du dich gerade? Sagen wir mal, wenn das Ziel ist, da möchte ich gerne hin und da hinten habe ich gestartet, wo befindest du dich gerade auf dieser Bahn?
Wir reden mal von einem 100 Meter Sprint, auch wenn ich mache den Sprint langsam, damit ich möglichst viel Zeit habe. Ja. Aber sagen wir mal so, ich sehe mich jetzt gerade so bei 20 Metern. So, ich habe einiges vor mir und merke zum Beispiel, wie viele Leute das gelernt haben und für wie viele Leute in meinem Alter bestimmte Sachen selbstverständlich sind, wie man Sachen macht, wie man bestimmte Ziele erreicht bei Produktion oder sowas, die ich Schritt für Schritt irgendwie selber lerne oder wenn ich mal den Luxus habe, von irgendwem was beigebracht zu bekommen, wie ich das komplett aufsauge oder sowas. Aber das braucht halt einfach so seine Zeit. Also das ist jetzt schon mal das, was ich die letzten 3-4 Jahre so ein bisschen mitbekommen habe für mich. Das, ich glaube, egal wie schnell du irgendwo hinkommen willst, du musst irgendwo in jedem Bereich Fehler machen und irgendwo scheitern, sei es soundlich, sei es songwriting-technisch, sei es produktionsmäßig oder sowas, bis du irgendwann raffst, so und so geht's. Oder der kleine Bereich, den habe ich jetzt mal gerafft, wie das geht. Jetzt, und dann fügt sich so ein bisschen das Puzzle zusammen. Und da ist der Weg noch ganz, ganz weit. Aber ist ja auch gut.
Also, ich habe gerade gedacht, vielleicht habe ich dich auch schon jetzt so zu sehr kategorisiert, weil ich gesagt habe, auf einer Laufbahn. Die Frage ist ja eigentlich eher, was für einen Sport machst du eigentlich?
Offensichtlich gar keinen. Ich meine, du sitzt mir gegenüber, du siehst mich.
Nein, du siehst fantastisch aus, aber ich habe dich da schon so kategorisiert und Produzent heißt ja nicht immer gleich Produzent. Und ja, ja. Was du auch schon gesagt hast, eigentlich jede Person könnte eigentlich in diesem Moment zu jeder Zeit irgendwo mit ihrem Laptop Musik produzieren.
Machen ja auch viele oder sagen, geben viele an, dass sie es tun. Also
ne? Was bist denn du, Produzent?
Ja,
oder Produzentin?
Ja, also keine Ahnung. Ich dieses Produzieren, keine Ahnung. Also ich finde, das unterteilt sich sowieso in super viele Bereiche, keine Ahnung. Also ich sehe mich immer noch hauptsächlich irgendwo als Kreativer, als Musiker. Und das ist ja das Gute, wenn man irgendwie aus einem Umfeld kommt mit verschiedenen Bands oder sowas, wo du die Songs mitgeschrieben hast oder sowas, dass du die Erfahrung mitnehmen kannst für andere Künstler, mit denen du dann zusammenarbeitest, dass du denen sagen kannst, erfahrungsgemäß so und so können wir es vielleicht angehen. Ja, I don't know. Ey, produzieren ist nicht nur irgendwie jemandem sagen, der Song sollte so und so klingen oder so und so lang sein. Weiß ich nicht. Ich sitze ja hier dann und schreibe auch mit und dann mixe ich womöglich die Songs dann danach auch noch. Und es gibt halt so viele verschiedene Bereiche, die das... Und genau das ist ja das Geile daran. Es gibt halt viele Leute, die sagen dann, ich setze mich wirklich nur als Produzent irgendwo hin. Ich habe den Engineer, der sitzt halt am Rechner, der nimmt die Sachen auf, der mikrofoniert. Damit will ich mich gar nicht begeben. Mir macht es aber... Ich meine, ich muss es machen, weil ich hier alleine im Studio bin. Aber sagen, darum kümmere ich mich gar nicht, weil ich brauche mein Headspace irgendwie, um kreativ zu sein oder sowas. Und wenn dann alles recorded ist, dann geht das irgendwie zum Nächsten, der das dann mixt oder sowas. Das mache ich im Zweifel dann auch so. Also wo das im Endeffekt landet, ob ich irgendwann mal was abgeben kann davon, ob ich dann irgendwann mal einen Engineer habe oder ob ich irgendwann mal jemanden habe, zu dem ich Sachen schicke zum Mixen oder sowas, was ja auch schon vorkommt. Aber im Moment ist es noch so ein bisschen die eierlegende Wollmilchsau, die ich so ein bisschen abbilde. Einfach aber auch, um jedem Bereich irgendwie zu lernen. So.
Ich will es nicht runterziehen, ne? Aber meine Frage ist, oder ich stelle das mal andersrum. Ich zum Beispiel finde es wahnsinnig fantastisch, dass du dich selber alleine motivieren kannst. Ich komme hier in die Hebebühne rein, du sitzt im Studio, du hörst dir die gleichen Snippets immer und immer und immer und immer wieder an. Ich gehe aus der Hebebühne heraus, du sitzt oben im Studio, du hörst dir die gleichen Snippets immer wieder und immer wieder an und findest irgendwelche Frequenzen. Und ich finde es so wahnsinnig, also ich könnte es nicht.
Nö.
Und das alleine.
Muss
ja auch nicht. Ja, nee, muss ich auch nicht, da gibt es ja Leute wie du. Aber woher holst du diese Motivation her?
Ich habe 2 Kinder. Also tatsächlich, also dieser, ich habe einen unglaublichen Trieb, es zu schaffen. Also der hat sich insofern nur gewandelt, wenn du so willst, es als Bandmusiker zu schaffen, zu ich will für mich als Person, Producer, Mixing, Engineer, was auch immer, da will ich es schaffen. So, und das kommt, also das ist jetzt blödes Gelaber ja eigentlich, aber das kommt nicht von nichts so. Und die Zeit musst du investieren. So. Und was ich vorhin meinte, so, wenn du irgendwo nicht weißt, wie es geht, so probier 1000 Sachen aus. So, einfach probier, wenn ich das mache, was passiert dann? Und dafür brauchst du Zeit. Wie in jeder anderen Profession auch. Die Besten sind die meisten Fehler gemacht haben. So. Und die Zeit muss ich einfach jetzt gerade investieren.
Aber was definierst du halt, also wie definierst du Schaffen?
Das ist eine gute Frage. Zweischneidiges Schwert. Einmal bin ich zufrieden mit der Arbeit, die geleistet wurde, was hinten bei rauskommt, und B, sind die Leute für und mit denen ich arbeite zufrieden mit dem, was dabei rauskommt.
Das ist ja die Sache, die du als Produzent hast. Aber du meintest ja auch mit dem, ich habe irgendwann den Gedanken abgegeben, es als Musiker zu schaffen.
Mhm.
Was heißt für dich in dem Sinne, als Musiker zu schaffen?
Also in dem Sinne wäre schaffen gewesen, einfach davon finanziell leben zu können.
Mhm.
So, das, und das ist jetzt theoretisch, deswegen auch dieses Beispiel, ich habe 2 Kinder. Da ultimativ geht es darum, also davon leben zu können. Also ich schaffe es jetzt plus minus null da rauszukommen im Jahr, aber ich habe natürlich irgendwie Ziele. So, ich habe Ziele, meine Freundin irgendwie zu entlasten, dass sie weniger arbeiten muss, dass sie mehr zu Hause sein kann, dass sie weniger irgendwie in der Schule abhängen muss. Und ich habe Bock, auch rücklagenmäßig dazu beizutragen. Und deswegen Vollgas. Also keine Alternative. Und dann ist es natürlich leichter, wenn du was machst, für das du auch brennst. Und also mich musst du hier eigentlich raustreten. Wenn ich jetzt irgendwie keine Kinder hätte und keine Freundin hätte, oder das müsstest du mich hier, also dann würde ich hier wahrscheinlich schlafen. So, oder auch nicht. Also, ne, dann würde ich hier gar nicht mehr wegkommen, weil es macht mir so viel Spaß, und ich finde, kreativ an Mucke arbeiten ist einfach so unglaublich geil.
Aber ich habe eher das Gefühl, dass du, seitdem du Vater bist, eigentlich noch getriebener bist und noch mehr schaffst. Also, dass du keine Zeit verschwendest.
Ja, ja.
Also ja, ich hab das Gefühl, und ich darf dich ja halt auch schon seit so langer Zeit begleiten auf deinem Weg, aber dass die größten Sprünge, die du gemacht hast, erst wirklich seit Corona und halt seitdem die Kids halt da sind. Also ja. Und ich sehe halt irgendwie, ich weiß nicht, sie sitzen von außen und ich höre die Mixe, die du halt damals gemacht hast, und höre die Mixe, die du jetzt machst. Ich schaue, wie du jedes Mal mit einer neuen Idee, mit einem neuen Plugin ankommst, dich freust wie so ein kleines Kind. Und ich habe das Gefühl, dass du jeden Tag einen Lernprozess hast.
Ja, das ist ja das Schöne an dem Beruf, dass es hört ja auch einfach nie auf. Du bist auch nie zufrieden. Es wird auch, ich muss nicht akzeptieren. Ich weiß, dass es so ist und es ist okay. Und das ist das Geile daran, dass ich nie zufrieden sein werde. So, und im Endeffekt, um so Rick Rubin zu zitieren, du machst es irgendwie für dich selber. Das ist das Allerwichtigste. Um sich selbst zufriedenzustellen, da gehört einiges dazu. Also ich bin sehr, sehr, sehr selten zufrieden mit mir. So, ich bin da sehr selbstkritisch. Wir haben letztens ja einen Auftritt zusammen gespielt und ey, selbst wenn alle Leute das mega abfeiern, dann brauche ich erstmal eine halbe Stunde und bin sehr, sehr selbstkritisch mit irgendwas, was ich da getrommelt habe, auch wenn das keine Sau irgendwie merkt, dass ich mich irgendwo mal verzockt habe oder irgendwas, keine Ahnung. Aber Selbstkritik ist bei mir so groß und ja, keine Ahnung, ich bin einfach da unfassbar angetrieben so und keine Zeit verschwenden, einfach machen, 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 weiterkommen, so.
Wer bringt dich da wieder runter?
Na, hoffentlich keiner. Also ist jetzt nicht so, dass ich daran kaputt gehe. Also ich glaube, wenn ich in irgendeinem Büro sitzen würde, dann, was ich schon mal gemacht habe, dadurch bin ich, glaube ich, psychosomatisch irgendwie im Krankenhaus gelandet, damals auch. Sowas macht mich eher fertig. Also wenn ich das Gefühl habe, ich habe einen 8 Stunden Arbeitstag vor mir und ich habe irgendwie davon 3 Stunden nur was zu tun, dann bin ich mit dem, was ich erledigen soll, durch. Dann sitze ich da rum, telefoniere ein bisschen oder sowas. Das fuckt mich so ab, wirklich. Das macht mich dann krank. Wenn ich aber irgendwo immer die Option habe, irgendwo weiterzukommen, an irgendeinem Song zu arbeiten oder sowas, gibt's ja nie ein Ende. So, und es gibt, ne, das ist ja das Geile an diesem Bereich. Das kennst du ja selber. Du hast ja nie das Gefühl, fertig zu sein. Es gibt ja immer den nächsten Song.
Wie zum Beispiel jetzt. Also wir haben nicht das Gefühl, eigentlich fertig zu sein. Und sorry erstmal, falls ihr das da draußen hört. Hier ab und zu kommen hier ein paar Bassfrequenzen nach oben. Das liegt daran, dass wir heute noch eine Live-Show haben. Und das eins der kleinen Probleme ist, dass dieses Haus halt sehr hellhörig ist. Und auf der anderen Seite, wir müssen ein kleines Päuschen machen, weil du, ich glaube, jetzt einen unfassbar netten Mensch hast, dem du das Schlagzeugspielen beibringen willst.
Ja, das ist die Bassdrum.
Das ist die Snare.
Ja, 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 genau. Nee, das mache ich jetzt kurz mal ein Stündchen und dann.
Würde ich einfach, ich überlege mir ein paar lustige Fragen und dann gehen wir in den zweiten Teil, wenn es wieder heißt Daniels Red Bull Vertretung.
Ja, hast du noch einen Red Bull gleich für mich?
Nee, ich habe nur Kirschsaft heute da.
Oh. Okay, bis gleich. Wir sind wieder drauf.
Wir sind wieder da. Astra Colada.
Das war eine kurze Pause, ne?
Das war eine richtig kurze Pause. Das war die Einschülerpause. Das hast du manchmal noch, ne? Ab und zu kommen nochmal Schüler, aber nicht mehr so häufig wie früher.
Nee, ich hatte tatsächlich zwischenzeitlich mal fast 19 Schüler oder so und habe damit komplett die Kohle gemacht.
Man muss ja irgendwie wissen, wo die Kohle herkommt.
Ja, ja, erstmal irgendwo reinstürzen in die Selbstständigkeit und dann gucken, wie es irgendwie funktioniert, so, ne?
Wie viel hast du jetzt noch?
Na, also meistens schaffe ich eigentlich nur so 1 oder 2 Schüler noch die Woche, so.
Aber das ist doch auch voll schön, oder?
Ja, voll. Ist eine kleine Abwechslung und es ist vor allem schön, dass das, was ich da jetzt hier vorhabe im Studio, dass es irgendwie so viel Zeit frisst, dass ich für das andere nicht so viel Zeit habe, ist ja eigentlich gut.
Prösterchen.
Oh ja.
Wir haben uns mich jetzt gerade ein Bier gegönnt. Wir trinken jetzt auf gute Freundschaft.
Ja, Hauke.
Dass wir nochmal hier zusammensitzen.
Wir stoßen an auf Daniel.
Auf Daniel, es tat mir auch wirklich leid. Ich weiß gar nicht, ob ich erzählen kann, was der wirklich hat. Der war auf jeden Fall im Krankenhaus und er wurde operiert. Und er hat mir eine ganz, ganz, ganz traurige Sprachnachricht geschickt. Er durfte erstens nicht rauchen, zweitens kein Red Bull trinken. Und dann hat er mir so ein Bild geschickt, wo ich gedacht habe, der sieht halt aus wie so ein kleiner, matschiger Klumpen, etwas Traurigkeit. Der wird bestimmt euch da draußen noch allen erzählen, wie er es immer so gerne macht, warum der im Krankenhaus gewesen ist.
Mit allen Details.
Ja, und das war diesmal auch keine Ausrede, weil ich Weil Daniel Hüttmanns Ausreden sind meistens halt irgendwie sowas wie, wir waren beim Italiener, wir haben uns den Magen verdorben. Wir waren beim Chinesen, wir haben uns den Magen verdorben. Und jetzt sagt nicht, ich habe mir den Magen verdorben, sondern er und seine Partnerin haben gemeinsam sich den Magen verdorben. Ja. Und das sind so die klassischen Ausreden, aber zum Großteil kommt es eigentlich selten vor, dass der so eine Podcast-Folge auch mal verschläft. Es sei es jetzt Tour oder sowas. Und
wie viele Folgen habt ihr jetzt gemacht?
Das ist jetzt, wenn ich sage, es ist Episode 205, dann sind es auch 205 Folgen. Und sagen wir mal, Daniel war bei 10 bis 20 Folgen nicht damit dabei.
Dabei.
Wir haben jetzt gerade vor 3 Wochen das erste Mal eine Pause gemacht, oder beziehungsweise vor 6 Wochen haben wir das erste Mal eine Pause gemacht, nachdem der Laden geschlossen gewesen ist, weil auch so viel zu tun gewesen ist mit die Sachen zurückbauen und Sachen von der Astra-Stube in die Hebebühne zum Beispiel, die Sachen, die ich halt noch hier verbauen werde, oder die alte Anlage oder beziehungsweise den neuen Stuff halt einlagern und sich Sachen angucken, wo geht man vielleicht hin, macht man überhaupt noch einen Club, und dann ist man immer hin und her gerissen, weil man dann ja auch nicht mehr in den 20ern ist, und zu sagen, ah, jetzt machen wir mal einen neuen Club, ist nicht mehr so wie
jeder Gang tut weh.
Ja, jeder Gang zum Finanzamt und jeder Gang die Treppen hoch in den neuen Laden. Also wir gucken uns ein paar Sachen an. Morgen gucken wir uns zum Beispiel, oder beziehungsweise wenn ihr das hört, heute haben wir uns wahrscheinlich das PAL angesehen, das ehemalige PAL.
Und wie war's?
In meinen Erinnerungen war das PAL eigentlich ganz schön, aber ich war da meistens immer eher so zu Aftershow-Partys. Das letzte Mal war ich da, glaube ich, vor Corona. Da gab es die große Grand Hotel Van Cleef-Party auf dem CCH-Platz, da haben Fjord gespielt. Mhm. Und danach sind wir noch ins PAL gegangen. Deshalb, ich habe kaum noch Erinnerungen, was alles zum PAL gehört und was nicht. Ich habe nur das Gefühl, dass es ein sehr, sehr positiv aufgeladener Laden war. Ja. Und ansonsten waren da immer nur Kinky-Partys. So.
Oh, ja, aber das passt doch.
Ja, genau, das passt doch, wie Arsch auf Eimer. Und deshalb, ja, mal schauen.
Naja, gespannt.
Und auch das ist eine ständige Motivation. Immer.
Ja, noch, ja, jede Woche. Du versuchst jetzt anzuknüpfen, ne?
Ja, ich versuche jetzt wieder anzuknüpfen.
Für uns ist eine Stunde vergangen.
Ja, genau, eine Stunde ist vergangen. Ich hätte in der Zeit mir gute Fragen überlegen können, habe ich aber nicht gemacht, sondern ich habe jetzt alles Material von unserem Kevin Wienicker zugeschickt bekommen. Aus dieser Live-Session, beziehungsweise von dem Konzert, das wir selber vor 2 Wochen gespielt haben, und habe da mir ein paar Sachen angeguckt und war so völlig fasziniert davon, wie gut das doch eigentlich gewesen ist.
Ja, besser so rum als andersrum. Ne?
Wie scheiße das doch eigentlich gewesen ist. Nee, ja. Da freue ich mich halt auch sehr.
Geil, ja, es war sowieso schön, dass so viele Leute da waren, die dann einfach aus freien Stücken,
aus freiem Willen,
ja, einfach so gefilmt und Videos und alles gemacht haben.
Das ist das Schöne. Schön. Das ist auch irgendwie das Schöne, wenn man, je älter man wird, desto größer wird das Netzwerk halt auch einfach.
Ja, wenn man richtig damit umgeht.
Wenn man richtig damit umgeht. Bist du ein Netzwerker?
Gar nicht. Nee, das ist wirklich, da bin ich ganz, ganz schlecht drin. Beziehungsweise, ich habe manchmal das Gefühl, ich kann es mir gar nicht so richtig erlauben. Also dadurch, dass ich halt eben diese 2 Kids habe und viel hier sitze, wirkt dieses Netzwerken in dieser Branche halt eigentlich oft beschränkt auf abends irgendwo trinken gehen oder irgendwo auf Veranstaltungen gehen. Und deswegen bin ich da oft raus. Also ich sag mal so, es war früher mehr, und ja, man merkt sofort, dass wenn man irgendwo unterwegs ist, dass irgendwas entsteht und dass man irgendwie natürlich Leute kennenlernt und irgendwie dann wieder irgendwas zurückkommt. Ey, du warst doch der und bla 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 so. Mal gucken. Kids werden älter, dann kann ich auch mal wieder mehr raus.
Nee, aber hältst du dich entschieden aus diesen Netzwerken raus? Weil ich bin eigentlich zum Beispiel ein Mensch, der das, ich weiß nicht, ob ich das sehr gut kann, aber ich tue es einfach. Also ich bin sehr oft unterwegs. Manchmal hat man das Gefühl, ich bin jede Woche auf einem Konzert.
Ja.
Das ist dann irgendwie so passiert. Und man trifft, natürlich trifft man die üblichen Visagen und freut sich dann tierisch. Manchmal habe ich auch das Gefühl, dass man so im Hamburger Musikersumpf oder MusikerInnen-Sumpf halt ein bisschen stecken bleibt, weil die Leute auch immer die gleichen bleiben.
Ja, also ich sehe es so ein bisschen mehr so als, also Netzwerken geht für mich schwierig einher, wenn ich die Personen nicht mag. So, also für mich geht es eher so einher wie Freunde treffen. So, weißt du, was ich meine? Also es ist eher so, ich bewege mich dann häufig in Kreisen, wo dann doch auch einfach viele MusikerInnen einfach dabei sind so. Und wenn ich dann einfach merke, hey, die mag ich einfach voll gerne, dann treffe ich mich gerne auch öfter irgendwie mit denen oder gehe irgendwo hin, wo die dann auch sind oder so. Oder zum Glück ist nun mal die Hebebühne auch ein Ort, wo viele Leute hinkommen. Das heißt, ganz, ganz ohne Leute komme ich hier auch gar nicht aus. Was ja auch total schön ist, ne, wenn dann auch irgendwie unten Veranstaltungen sind und ich da mal die Technik macht oder sowas. Da lernt man natürlich auch irgendwie Leute kennen, dann sind Leute zu Besuch, die du wieder kennst und so. Also da trifft man dann immer wieder auch Leute, die man auch mag. Und mir fällt Netzwerken schwer, wenn ich keinen Bezug zu den Leuten habe. So, wenn es rein wirtschaftlich, wenn du so willst, irgendwie, habe ich einen Nutzen aus denen oder sowas. So, da bin ich ganz, ganz schwer.
Kannst du dir ein Leben außerhalb dieser Hebebühne erstmal vorstellen als Produzent?
Jetzt nicht, aber später ja. Also auf jeden Fall. Also jetzt gerade macht mir der Gedanke irgendwas anderes, womöglich etwas Größeres irgendwie vielleicht auch mit anderen Leuten zusammen zu haben. Da habe ich erstmal Respekt vor, weil es natürlich immer auch Finanzen irgendwo mit sich bringt, weil es eine ganz andere Verantwortung mit sich bringt. Und in diesem Sinne habe ich hier einfach nur meine Miete für den Raum zu zahlen und kann machen, was ich will, so ungefähr. Aber ich sehe mich schon woanders in Zukunft, auf jeden Fall.
Hast du einen Zeitplan?
So einen imaginären, also dass ich mir so ganz grob auf so 2-3 Jahre, weißt du, sowas, dass ich sage, so in 2-3 Jahren würde ich schon auch gerne mal irgendwie in der Position sein, öfter mit verschiedensten Produktionen, zumindest mal auch in andere Studios zu fahren. Das kann natürlich auch früher schon passieren. Aber dass ich da auch was, ich meine, ey, es gibt so viele Leute, die irgendwie auch nach Räumlichkeiten suchen oder die womöglich auch Bock haben, irgendwo zu 4., 5., 6. oder sowas auf die Beine zu stellen. Warum denn nicht? Also wenn sich die Möglichkeit ergibt, dann kann sowas auch früher passieren. So. Also die Herausforderung würde ich annehmen, sagen wir mal so. Es ist ja, warum nicht?
Wie alt bist du jetzt?
35.
35.
Ja. Ich bin übrigens sehr dankbar, Hauke hat immer wieder angestoßen, dass ich dem blöden Ding hier nochmal einen Namen geben soll. Dieses Studio hier in der Hebebühne trägt übrigens jetzt den klangvollen Namen Studio Tanke. Sodass man
Jetzt ist es raus. Jetzt ist es in der Öffentlichkeit.
So, ne?
Und dann Studio Tanke.
Muss er eben kurz zur Tanke. So.
Ich finde, das ist ein ganz klasse Name. Und er kommt von dir. Und er kommt nicht von mir oder von irgendjemand anderem, sondern du hast ihn gewählt.
Ja, also es gäbe sogar eine kleine, wenn man so ein bisschen guckt, Verbindung zu diesem ganzen Laden. Die Hebebühne heißt ja auch Hebebühne, weil es vorher eine Autowerkstatt war. Und da, wo die Bühne jetzt ist, ist die, wo vorher die Hebebühne war, ist jetzt die Bühne und so weiter und so fort. Und man kann ja auch einheben und so, das macht ja alles Sinn. Und aber noch vorher war das hier mal eine Tankstelle.
So. Nee,
Ja, doch, aber, schon, die Tanks, aber du musst sind quasi auf dem Parkplatz da ja unten irgendwie auch drin und irgendwie.
Und zwar ist das so, dass die Hebebühne schon immer eine Werkstatt gewesen ist. Und wir haben ja noch den alten Schmiedeofen hinten im Backstage-Bereich. Yeah, also den Bereich, den keiner aufmachen darf. Ja. Oder auch, glaube ich, noch nie aufgemacht haben, diesen alten Ofen, der da ist. Ja. Und dort wurden früher. Pferdehuf heißt das, ne? Pferdeeisen. Hufeisen. Dummes Hauke. Hufeisen geschmiedet und die Beschläge für die Holzräder. Und irgendwann haben die irgendwie in den 30er, 40er Jahren, also in unserem Rücken, jetzt quasi an der Außenwand, dort war die Tanke.
Wo jetzt die Elektrotanke ist quasi.
Ist da eine Elektrotanke?
Ja, da kannst du diese Mojas oder sie heißen.
Oh, das wusste ich gar nicht. Ja, ja. Da ist auf jeden Fall die Tanke. Das hat mir nämlich so ein älterer Mann erzählt, der oben irgendwie im 4. Stock, so gegenüber von, also in unserem Innenhof, der kam dann halt runter und hat sich dann dieses Gerüst angeguckt, als sie das alles modernisiert haben und hat dann mal nur mit dem Kopf geschüttelt, nee, was das alles kostet. nee. Ja, und dann habe ich mit dem gesprochen und hat dann so ein bisschen erklärt, wie das hier früher ausgesehen hat, weil der hat sich da oben nämlich eine Wohnung gekauft, damals in den 60ern. Und meinte halt auch, als ich gesagt habe, boah, wir haben ja auch noch Angst, dass irgendwie bei uns unterm Hof dann auch so ein altes Trennsiederfass ist, so wo das da irgendwann mal voll ist, so 20.000 Liter Fass, und dass deshalb niemand diesen Hof halt neu macht, weil er Angst hat, er muss dieses Trennsiederfass halt rausholen. Mhm. Dann meinte, ja, du weißt ja gar nicht, was unter unserem Haus alles ist. Ja. Da war ja früher die Tankstelle da hinten. Die ganzen Fässer haben sie da drin gelassen, haben sie schön das Haus hier drauf gebaut. Nee.
Ja. So, ja, deshalb. Aber, alles verstecken, einfach draufbauen.
Wie ist das, wenn deine Tochter irgendwann ankommt und sagt, Papa, ich will Musikerin werden?
Dann würde ich ihr alle Türen öffnen, die ihr irgendwo Spaß ermöglichen, das zu tun. Also ich versuche oder nehme das vor, auf jeden Fall kein Elternteil zu sein, dass sein Kind irgendwie in irgendeine Richtung drückt oder irgendwie sagt, das und das musst du tun oder du musst, also keine Ahnung, das ist ja immer so leicht gesagt, so ein, mach irgendwas, was dich glücklich macht, so. Aber ein Stück weit führe ich dieses Leben, so, und ich habe halt selber gemerkt, was es mit einem macht, wenn man was machen muss, was einem nicht gefällt. Also ich würde es auf jeden Fall unterstützen, so. Ich wäre halt nur gespannt, ob sie, wenn sie irgendein Instrument lernt, ob sie irgendwas von mir lernen will, weil ich ja selber auch nichts gelernt habe, so, ob sie es mit Papi machen will. Oder, ich meine, ich kenne ja auch andere Leute.
Aber empfindest du dich, dass du privilegierter bist als zum Beispiel, oh, ich will nicht Otto Normalverbraucherin nur sagen, sondern Menschen mit geregelten Job?
Was jetzt Musikinstrumente lernen? Oder?
Nee, ja, gar nicht. Ich meine, privilegierter im, wie kann ich das sagen? Ob du als Vater in dem, was du tust, gerade privilegierter bist als andere Personen mit Jobs, die eher 9-to-5 sind?
Du meinst, weil ich potenziell meine Zeit einteilen kann oder irgendwas? Oder weil ich
weil so vieles sein kann, weil so vieles ist. Weil du nicht nur auf der einen Seite deine Zeit einteilen kannst, sondern auf der anderen Seite ja auch Sachen machst, die erst vom Außen aussehen, als wenn du so rumnerdest. Ich meine, ja, was du ja schon gesagt hast, ne? Du sitzt dann hier stundenlang und schaust dir YouTube-Tutorials an.
Nee, das mache ich abends, wenn die Kids im Bett sind. die Zeit verbringe ich nicht auf der Arbeit hier.
So, findest du, oder ganz einfach, findest du, du bist ein privilegierter Vater?
Insofern ja, als dass ich mir bewusst bin, dass wir halt gesund sind und dass wir irgendwie genug Geld haben, als dass wir unseren Kindern alles ermöglichen können, was sie jetzt erstmal irgendwie brauchen und haben und machen wollen, so. Aber ich würde jetzt nicht so weit gehen, dass ich privilegiert bin, dass ich irgendwie zu viel Geld oder zu viel Zeit habe. Also wenn ich mich über irgendwas beschwere, dann, dass ich zu wenig Geld habe und zu wenig Zeit. Tatsächlich, also ne, zu wenig, also gefühlt immer zu wenig Zeit für die Arbeit und aber auch zu wenig Zeit für die Family, so. Aber das ist ja so ein interner eigener Struggle sozusagen. Ich weiß nicht, was privilegiert sein als Vater bedeutet, aber ich bin einfach nur happy mit meinen Kids. So, das ist alles cool.
Machst du dir manchmal selber Druck?
Was die Kids angeht?
Beides, ein guter Vater zu sein, aber auch gleich genügend Zeit zu investieren für dich, um besser zu werden als Musiker und als Produzent.
Ja, das ist die Essenz quasi des Struggles meines Lebens sozusagen. Also wirklich, das ist der größte Druck, den ich verspüre, aufzuteilen, wie kriege ich den Mix zwischen Kids und Beruf irgendwie hin? Dass ich bei beidem irgendwie präsent bin, dass ich für alles genug da bin. Und ich habe immer das Gefühl, für irgendwen zu wenig da zu sein. Also ist halt einfach so, wenn du, glaube ich, selbstständig bist und irgendwas auf die Beine stellen willst selber, dann kannst du nie genug Zeit dafür haben. Und du kannst auch nie genug Zeit für deine Kids haben. So, also der Clash ist, glaube ich, vorprogrammiert, dass du immer denkst, irgendwer kommt zu kurz. Keine Ahnung. Aber ich glaube andersrum, wenn ich denken würde, ich bin genug für meine Kids da und ich bin aber auch genug für alle da und alles ist cool und so, dann wäre es, glaube ich, auch ein Stück weit, weiß ich nicht, egoistisch oder also einfach, weißt du, so blauäugig irgendwie reingelaufen. So. Ich bin mir, glaube ich, schon bewusst, wie viel Zeit das alles kostet und dass man eigentlich nie genug hat. So. Dass es aber dann einfach Zeit braucht, um überall weiterzukommen oder ja.
Denkst du, kommt manchmal der Gedanke ans Aufgeben? Und wenn ja, wann?
Also kam bisher nicht. Der Gedanke ans Aufgeben kam bisher nicht. Also es ist auf jeden Fall schwierig, das, was ich hier tue, manchmal zu rechtfertigen. Wenn es jetzt ums Private geht. Das liegt aber eigentlich einzig und allein daran, dass ich auch was mache, was mir Spaß macht. Und es dann manchmal schwer nachzuvollziehen ist, dass das auch Arbeit ist. So.
Du meinst für die gegenüberliegende
Person? Ja, genau. Also, ja, weiß ich nicht. Nee, aber weiß ich nicht. Für ich empfinde.
Ich kann das vollkommen nachvollziehen. Also ich kann das total nachvollziehen, weil wenn ich in meiner Family teilweise, das hat lange gebraucht, dass die bemerkt haben, also das klingt hart, aber ich glaube so wirklich realisiert haben, dass das knallharte Arbeit ist.
Naja, ja klar.
So. Und dann, als sie es dann bemerkt haben oder realisiert haben, ist das so, dass es dann von meinem Gefühl her auch akzeptiert worden ist, dass das so ist, dass der wenig Zeit hat, einfach, weil der arbeitet viel. Und das sieht dann nach außen halt immer nach Netzwerk und Party und immer High Life und hier nochmal im Studio und hier nochmal im Podcast und so. Genau. Aber das ist ein Teil meiner Arbeit. Und das zu realisieren, das hat ziemlich lange gedauert, glaube ich.
Ja, ja. Aber ja, also
besonders für jemanden, der dann zum Beispiel einen handwerklichen Beruf hat oder
Arbeit.
Was handfestet hat.
Ja, ja. Ja, aber das ist, glaube ich, auch Generationsfrage nochmal so ein bisschen. Ich glaube, es gibt super viele Eltern, die das schwer nachvollziehen können, was ihre selbstständigen Kinder gerade in der Kulturbranche machen oder sowas, dass das harte Arbeit ist oder sowas. Aber ey, davon kannst du dich jetzt nicht verrückt machen lassen. Also da musst du, keine Ahnung, du kannst es immer so ein bisschen verteidigen und kannst immer auch irgendwie aufzeigen, was du da wirklich tust. Auch wenn ich manchmal das Gefühl habe, dass das Gegenüber, wer auch immer das dann ist, das A vielleicht gar nicht versteht oder B auch gar nicht wissen will so richtig. Also das allerbeste Beispiel ist zum Beispiel, dass ich Mitte letzten Jahres oder sowas habe ich dann für einen ZDF-Fernsehgarten habe ich als Schlagzeugstatist Anastasia mitgespielt, live quasi, ne? Also mit Playback und so weiter und so fort. Und wir haben da zwei Songs im ZDF-Fernsehgarten gespielt. Und ey, du bist 15 Jahre bist du hart am Ackern und Machen und am Releasen und kriegst irgendwo summiert mehrere Millionen Plays und Streams und hast nicht gesehen, so keine Ahnung. Und arbeitest dir den Arsch ab und es ist immer so, ja, wenn du nach Hause kommst, so, hey cool, ja schön, und wie läuft's mit der Musik, ist ja so die Klassikerfrage von den Eltern. Und was macht die Musik? So, und dann sitzt du so am Essenstisch und willst, wie soll ich jetzt in einem Satz dir erklären, was macht die Musik? So, weißt du? Naja, und dann spielst du diesen blöden Playback-Gig, wo du nicht mal ein Bassdrum-Pedal hast, so, und einfach nur mit dem Fuß auf den Boden rumtrittst, so, was so dumm ist alles. Und aber danach kriegst du von deiner gesamten Family, von Oma bis Tante und Mama und Papa, und alle schreiben dir, oh, du hast es geschafft. So, das ist ja krass und gut, dass du dran geblieben bist und so, weißt du?
Endlich bei Anastasia.
Ja, Wahnsinn. Mein Junge, so. Und du denkst so, ey, sorry, aber da war ich halt, ich war 4 Stunden da, hab 2 Songs kurz geplaybackt. Die verstehen das nicht. So, die verstehen nicht, was wir da zum größten Teil tun und wofür und warum. Und dieses gute alte Medium Fernsehen, ne, spielt dann da ja mit, so, aber dann hat man es geschafft. Aber die sehen den Hintergrund nicht, die verstehen das nicht.
Ich finde auch total strange, dass man immer danach gefragt wird. Manche Leute fragen mich heute immer noch, ey, du warst doch damals bei X-Faktor. Mhm. So, und ich denke, ja, das war ein Teil von dem, was ich bis jetzt gemacht habe. Ja. Und das war scheiße. Und im Grunde genommen war das sowieso geplant als Werbemaßnahme für einen Song, den wir damals draußen hatten. Ja. Den wollten wir einmal live im Fernsehen spielen. Und dass der verbreitet wird.
Habt ihr den live gespielt?
Ja, den durften wir live spielen.
Ja, ne? Ja.
Den durften wir live spielen. Und zwar nur irgendwie 1,30, also 90 Sekunden durften wir den spielen. Mhm. Und dann war es, das Einzige, was wir dann hatten, war so, ja, wie kommen wir denn jetzt aus der ganzen Scheiße hier wieder raus? Wir wurden ja weitergewählt. Ja. Und dann haben wir uns da so rausgesneakt, einfach aus dieser Show.
Yeah.
Einfach so, das war es ja auch eigentlich. Ja. Eigentlich wollten wir nur kurz das Netzwerk nutzen, aber
als Band ja nochmal was anderes als Privatperson
total
sozusagen.
Ne? Und dann wärst du halt auch ganz knallhart abgestempelt.
Ja,
das war,
für ich erinnere mich, Vierkant Tretlager waren ja auch mal irgendwie beim Bundesvision Song Contest, ja, oder sowas, glaube ich, beim Vorentscheid oder sowas.
Mhm.
Also nicht, dass ich jetzt irgendwas darüber wüsste oder sowas, aber dieser Stempel, den du wahrscheinlich aufgedrückt bekommst, das passiert halt einfach. Du wirst halt dann wahrgenommen als diese Band, die das gemacht hat, weil es halt so eine Aufmerksamkeit generiert und keiner weiß, was du vorher gemacht hast. Das interessiert
auch. Und ist allen egal.
Ja, ist scheißegal.
Obwohl ich muss noch sagen, bei Bundesvision Song Contest ist es ja auch noch ein vernünftiges Format gewesen.
Als Stefan Raab es gemacht hat?
Als Stefan Raab es gemacht hat. Ich fand es total geil, dass es das gab. Ich meine, man merkt es erst jetzt, wo es nicht mehr da ist, dass du halt aus allen Bundesländern so viele verschiedene Bands gehabt hast und total gute Indie-Bands, die halt auch da gewesen sind, so kleine Bands, da war irgendwie nicht so mit, wie viel Reichweite hat jemand oder von welchem Label kommt das. Ich weiß gar nicht, wer das ausgewählt hat. Ob das Starwatch gemacht hat?
Stefan selber.
Und ich fand's super nice. Ich meine, na klar haben dann solche Leute gewonnen wie Peter Fox und Jan Delay und die großen Namen haben dann halt gewonnen. Aber für viele Bands war das auch ein Sprungbrett. Und jetzt im Nachhinein bei X-Factor war es einfach für den Moment total cool, weil wir für eine kurze Zeit relativ viel Reichweite gemacht haben. Ja. Und im Nachhinein war das fürs Booking mega scheiße, weil dann halt Agenturen gesagt haben oder Menschen, mit denen wir dann zusammenarbeiten wollen, können wir bei uns auf dem Festival nicht spielen lassen, die waren halt bei X-Factor.
Ja.
Oder du kriegst sofort einen Stempel, das war Promo für einen antifaschistischen Song.
Ja.
Leute, so, wir haben einen antifaschistischen Song im Fernsehen gespielt. Und in der, das können wir halt nicht machen. Und ich habe das eine Mal Johannes Oerding supported. Da, also X-Factor, Johannes Oerding support und selig supported. Da können wir jetzt leider nichts mehr machen. Und das ist jetzt diesen Stempel aufgedrückt zu bekommen. Ey.
Ja, dann musst du nur weitermachen. Kannst nichts machen.
Aber du hast ja auch am Anfang des Podcasts noch über dieses Weitermachen gesprochen. Und dieses, hat man das denn geschafft? Weil uns trennen jetzt, sagen wir mal, sieben Jahre.
Mhm.
So, und mit 34, 35 haben wir damals mit Oatville noch diesen Punkt gehabt, wo mega viel Energy da gewesen ist. Und wir haben gesagt, jetzt hauen wir mal richtig rein. Jetzt machen wir mal Songs, die halt überhaupt im Radio laufen.
Ja.
Da war ich aber schon 34, 35.
Ja.
Und natürlich war es auch noch eine andere Medienlandschaft. Spotify war noch nicht so in dieser Vormachtstellung. Und Radio war einfach total noch am Start.
Yeah.
Also wir hatten dann irgendwie zwei Radio-Singles, die richtig gut liefen. Und hat jetzt funktioniert. Und ich habe auch dann gedacht, ab diesem Zeitpunkt, als wir diese beiden Radiosingles gehabt haben, jetzt geht's richtig los.
Also jetzt. Dieser bekannte Moment in der Band, wo man denkt, jetzt geht's richtig los.
Und alles danach war immer noch schön, aber es war für einen ganzen kleinen Moment, was hat sich das angefühlt, als wird das groß werden.
Mhm.
Und dann ist es einfach weiter abgeflacht.
Ja.
Also war jetzt nicht komplett scheiße, dass wir vor drei Leuten gespielt haben, aber das war dann nicht mehr Knust irgendwie ausverkauft und 550 Personen da, sondern es war dann halt einfach, oh, dann spielst du mal in der Hebebühne vor 130 Leuten.
Mhm.
Oder das den letzten Gig, den wir gemacht haben, ich weiß nicht, da waren so 250 oder 300 Menschen halt da. Oder dann wärst du auch nicht mehr auf die Festivals gebucht und so. Und das war so ein Punkt, wo ich dann auch selber für mich gedacht habe, boah, also, aber eigentlich sollte es doch jetzt nach oben gehen. So, Corona hatte noch richtig viel kaputt gemacht, irgendwie auch fürs eigene Gefühl, für die eigene Band und so.
Ja, ja.
Und deshalb kann dieses ganze Ding halt auch nur so als, nicht als Hobbyband, hört sich so doof an, aber das kann jetzt einfach, es ist nicht mehr dieses Ding, damit schaffen wir das jetzt so.
Also ich finde, was das betrifft, fühle ich mich sehr gesund aufgestellt, weil ich habe immer den Gedanken daran, dass du es eh nie weißt. So, du kannst es nicht bestimmen, du kannst nie den Song schreiben und sagen, der wird's oder ne, und dann wieder enttäuscht sein oder sowas. Es ist manchmal hast du dann vielleicht einfach Glück. So, aber nö, also davon auszugehen oder dann enttäuscht zu sein, dass etwas nicht funktioniert, davon habe ich mich halt einfach so komplett gelöst, so, dass ich einfach nur versuche irgendwie mich selber bei dem, was ich da tue, erstmal glücklich zu machen und irgendwie gute Arbeit abzuleisten. Und dann abzufeiern, dass es diese Momente gibt im Studio und diese Momente mit diesen Leuten gibt, dass man eine gute Zeit hat und dass man dann ein Produkt erschafft, mit dem alle irgendwie einfach happy sind. Wo man dann erstmal einfach wirklich komplett drauf scheißen kann, was wirklich Kritiker und Presse und was die alle wirklich davon halten. Weil das ist mir wirklich einfach total Wumpe mittlerweile. Weil es einfach egal ist. Es ist wirklich einfach egal. So. Ob es gehört wird oder nicht, du kannst es nicht bestimmen. So, also mach dich los von dem Gedanken und mach dich daran nicht kaputt. Mach deinen Scheiß und wenn du es ehrlich meinst, dann checken das die Leute. Und wenn du es gut machst, dann finden die es wahrscheinlich sogar auch noch gut.
Mhm.
So. Deswegen, keine Ahnung, also diese ganze Kultur von wegen, du musst so und so irgendwas machen, damit du in irgendwelchen Playlists heutzutage landest oder sowas, dass du dich irgendwie so ein bisschen fügst oder sowas, ich fühle das null. Also dann bin ich lieber in keiner Playlist und mache aber Sachen, die ich liebe, als dass ich irgendwie wirklich Krams mache, die wirklich alle gerade machen und irgendwie in irgendeiner blöden Playlist lande. Das ist mir wirklich scheißegal. So, keine Ahnung, also... Ne?
Aber wir es freut dich doch schon, wenn ein Song von dir in der Playlist landet.
Ja, also klar.
Ich meine, du produzierst jetzt ja auch selber. Jetzt steht ja auch, wenn du halt auf die Songinfos geht, produced by Stefan.
Ja, alles gut. Aber ich habe es ja nicht für die gemacht. So, weißt du, das meine ich. Also wenn es dann trotzdem funktioniert, umso schöner. Aber dann habe ich ja auch ein gutes Gefühl dabei. Dann denke ich halt nicht so, haha, die Formel X oder das, was wir uns überlegt haben, damit es funktioniert, hat geklappt. Sondern nee,
wir haben das ja Stefan als Band. Es hört sich so an wie Stefan, der in der Band spielt oder beziehungsweise Bandmember Stefan. Wie ist denn das Produzent Stefan?
Das ist dann so ein bisschen die Absprache und der Vibe mit dem Künstler selber. Dass man einfach feinfühlig damit umgeht, was will der Künstler? So, wenn du merkst, der will halt eben genau das. Und er will halt unbedingt irgendwo gehört werden in diesen bestimmten Playlists oder sowas, dann gibt's natürlich irgendwie eine bisschen andere Herangehensweise an die ganze Kiste, dass du von vornherein sagen kannst, dann machen wir das vielleicht nicht ganz so oder nicht ganz so. Aber in der Situation war ich jetzt zum Glück noch nicht so richtig. Ich habe immer das Gefühl gehabt bisher, dass ich mit Künstlern meistens, mir fällt gerade auch was anderes ein, aber dass ich auch mit den meisten Künstlern irgendwie zusammenarbeite, die dann wirklich auch sagen so, ey, keine Ahnung, ich habe es jetzt lang genug irgendwie so und so gemacht, wie alle das wollten. Ich habe jetzt mal wieder Lust irgendwie, dass so zu machen, wie ich es eigentlich will. Ich habe mal wieder Lust, Instrumente in die Hand zu nehmen und sowas. Und ich glaube, da bin ich bei dir richtig. Lass mal wieder irgendwie ein bisschen Rock'n'Roll machen. So, lass das Ding einfach mal hier live recorden und lass mal gucken, was bei rumkommt. Und ja, weiß ich nicht. Einfach, dass die Leute das spüren, dass es ernst gemeint ist. Und irgendwie lass die Songs so sein, wie sie sind und nicht irgendwie verformen, dass irgendwer die mag. So, weil es kann auch mal ein Song scheiße sein und die Leute finden es... fühlen, warum er scheiße ist. Weißt du, was ich meine? Also keine Ahnung. Wie viele Nirvana-Songs hast du, die auf dem Blatt Papier erstmal scheiße sind, aber die genial sind? So, weißt du, was ich meine? So, wo du ja,
als weil Kritiker, sie genial gespielt
ja,
worden sind.
Ja, und weil sie halt irgendwie aus einem Trotz raus sind und aus einer Energie entstanden sind und aus irgendwie einem Grund entstanden sind. So, wo heutzutage wahrscheinlich ein paar Kritiker bei bestimmten Songs sagen würden, so, ja, da, also, ne, da sind irgendwie 4, 5 Hits irgendwie auf dem Album drauf, aber der Rest ist eigentlich eher so ein selbstmitleidprotziger Scheiß. Ja, da hätten sie sich jetzt eigentlich auch sparen können, so.
Kommt denn keine Playlist?
Kommt denn sowieso keine Playlist, so, weißt du? Nee, aber deswegen ist das, glaube ich, auch so ein Ding geworden, weil einfach alle gespürt haben, was da los war, weißt du? So, und da komme ich halt auch komplett zu 100% her. So immer gucken, was fühlst du gerade, während du die Mucke machst so und während du irgendeinen Song schreibst oder sowas und versuch das zu übertragen. So. Und wenn es kein Hit ist, ist es kein Hit, so, aber dann bringst du trotzdem aufs Blatt Papier, weil das ist das Ding, was du gerade machst. Das ist der Song, den du gerade schreibst. Wenn er nicht perfekt ist, ist er nicht perfekt. Wenn er kein Hit ist, ist er kein Hit. Scheiß drauf, aber bring ihn so, wie er gemeint ist. So, das ist immer so ein bisschen die Philosophie. Keine Ahnung, wenn es halt Künstler gibt, die eine Playlist wollen, ist es was anderes.
Wie siehst du Musik in 5 Jahren?
Ich hoffe, ich habe recht, rock'n'rolliger. Ich habe das Gefühl, es werden wieder mehr Instrumente tatsächlich in die Hand genommen. Ich habe ja jetzt hier Berührungspunkte auch in der Hebebühne, wenn Konzerte stattfinden, dass ich unten dann den Ton mache und sehe, was auch ganz viele junge Künstler heutzutage machen. Und das entsteht natürlich ganz viel aus dem eigenen Bedroom-Producing raus. Und ganz viel ist im Moment noch so ein Mix aus verschiedenen Genres irgendwie. Da ist Gitarrenrock drin, da ist ein bisschen Pop, da ist ein bisschen Rock-Hip-Hop-Krams. Es ist so ein bisschen, ich habe so das Gefühl, die suchen sich alle auch noch so ein bisschen. Aber wenn wir Glück haben, dann finden die wieder raus, wie es ist, dass da mal 3-4 Leute zusammen in einem Raum stehen und zusammen Instrumente in der Hand haben. So. Also das würde ich mir auf jeden Fall wünschen, so dass man das auch wieder auf der Bühne mehr sieht, dass da Leute Instrumente in der Hand haben. Und zwar nicht, weil einer irgendwas am Laptop geschrieben hat und jetzt muss der halt auf Tour gehen, also braucht er eine Band, sondern da war eine Band oder da waren Leute irgendwo im Proberaum und die haben zusammen mit ihren Scheißinstrumenten Songs geschrieben. Und das merkst du dann ja auch, so, dass da irgendwie eine Gruppe ist, eine kleine Gang, so, wie auch immer besetzt, aber dass die was reißen wollen. Und das vermisse ich A und hoffe, dass es in 5 Jahren wieder so ist.
Keine Backing-Tracks.
Ey, das ist mir jetzt erstmal Wumpe. Also wenn da gut eingesetzte Backing-Tracks sind, das haben Muse lange gemacht, auch wenn sie mich in letzter Zeit so ein bisschen verlassen haben. Aber du kannst auch gute Songs mit Backing-Tracks machen. Aber wenn nur ein Backing-Track und ein Sänger ist, dann habe ich damit ein Problem erstmal.
Ja. Gut. Keine Backing-Tracks. Wenn wir davon gerade sprechen und von Playlisten, wir haben eine Playlist auf Spotify, die heißt Astrakulada Nachtasyl. Und da dürfen sich unsere Gäste immer 1, 2, 3, 4, 5 Lieder drauf wünschen. Jetzt in diesem Moment.
Ich habe eine Band wiedergefunden, die ich vor 15 Jahren viel gehört habe, die aber keine Sau kennt. Sie heißt Rose Hill Drive. Und ja, ich finde das ganze letzte Album, was die gemacht haben, das ist auch schon 2017 oder sowas, aber ich habe mal geguckt, haben die eigentlich nach dem, was ich damals gehört habe, nochmal was gemacht und habe da mal geschaut. Ich würde von Rose Hill Drive Bad Design, einfach den ersten Song vom Album, den würde ich da auf jeden Fall mal reinballern. Ich lasse jetzt mal eigene Produktion und eigene
Künstler, also das lasse ich. Das die Leute, ich wenn die Bock haben auf dich aus. Und die dich sympathisch finden, dann können sie sich halt googeln.
Das lasse ich da mal raus.
Oder auf Instagram folgen.
Ja, voll. Also ich würde sonst gerne den aktuellen Track von Yunus gerne da reinballern. Yunus ist ein ganz, ganz lieber Typ, mit dem wir auch damals mal mit Cassie und Song zwar gemacht haben und den wir auch auf Tour als Support dabei hatten. Der hat jetzt gerade ein Mixtape 01 oder sowas heißt es, glaube ich. Ich weiß nicht, ob es eine EP oder ein ganzes Album. Hat er jetzt irgendwie gerade veröffentlicht und da sucht euch einfach mal, weil ich die Tracks jetzt vom Namen nicht kenne, sucht euch von Yunus mal von dem aktuellen Album einen schönen Track raus. Synkopisch oder irgendwie sowas heißt, glaube ich, die letzte Single. Ich weiß gar nicht, wie sie heißt. Sie heißt?
Synkopisch.
Ja, heißt sie so?
Ich weiß es nicht. Ich such dir so einen Track halt raus.
Ja, irgendwie sowas heißt der. Das ist ein schöner Track.
Und ich wünsche mir von Meckes, der hat mich gerade einen unfassbar deepen Song rausgebracht. Und der heißt Liebesbrief von der F, aber es wird wahrscheinlich heißen Liebesbrief von der Front. Und ansonsten haben Mannequin Pussy einen wunderschönen Song, der heißt Loud Bark.
Oh.
So. Nice. Mal gucken, wie es Daniel Hüttmann in einer Woche geht. Oder in 2, oder in 3, oder in 4.
Ja, ansonsten sehen wir uns nächste Woche.
Ansonsten hören wir uns nächste Woche. Stefan, vielen Dank für deine lieben offenen Worte.
Danke, dass ich dabei sein durfte. Ich hatte erst Angst, dass du mich fragst. Ich hatte wirklich jetzt jahrelang gefühlt Angst, dass du mich fragst. Wenn ich immer so denke,
oh nein!
Ich kann doch überhaupt nicht reden.
Doch, du kannst sehr gut reden. Ich finde, du bist ein unfassbar sympathischer Mensch. Viele Leute, die uns vielleicht hören und denken, Mensch, wo soll ich mit meinem nächsten Album hingehen, sagen, auch mit dem würde ich jetzt gerne zusammenarbeiten. Es gibt viele
Studio
Musiker.
Studio Tanke, ab geht's.
Studio Tanke. Es gibt viele MusikerInnen, die uns hören. Und deshalb, hey, vielleicht kommt da ja was bei rum.
Ja, schauen wir mal, ne?
Schauen wir mal, ne? Aber
gucken wir mal.
Gut, dann würde ich einfach sagen, ihr Leute da draußen, habet euch wohl. Gehabet euch wohl.
Habedi, habedi, hu.
Bye, bye, bye.